Möchte zur Eingang zur Predigt den Text lesen in Hebräer 5 und dort die Verse 11 bis 14. Überschrieben ist es vor Vers 11 von der Zuversicht des Glaubens. Davon hätten wir wohl viel zu reden, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Denn ihr solltet längst Meister sein, bedürfet wiederum, dass man euch den ersten Anfang der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wenn man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit. Denn er ist wie ein kleines Kind. Feste Speise aber gehört den Vollkommenen. Sie haben durch steten Gebrauch geübte Sinne und können Gutes und Böses unterscheiden.
Noch einmal für alle, die noch dazugestoßen sind, von meiner Seite ein frohes neues Jahr. Und wir möchten dieses Jahr, oder ich möchte dieses Jahr, wir hatten ja schon einen Sabbat dieses Jahr, aber ich möchte mit euch in diesem Jahr mit einer Predigt einsteigen, die gar nicht so einfach ist. Ja, also es wird heute, ich habe vorher schon in der Lektion gesagt, wir haben da schon etwas am Text gearbeitet. Das wird jetzt gleich nahtlos so weitergehen. Aber ihr seid ja noch frisch, es ist der Anfang vom Jahr. Ja? Von dem her, ihr seid alle von den Festtagen gut erholt, hoffe ich. Da werdet ihr da durchaus mitdenken können. Und zwar ist der Titel von der heutigen Predigt der vollen Reife zuwenden. Jetzt muss ich hier kurz nochmal zurück und brauche noch meine andere Ansicht hier, damit ich auch meine Notizen sehe. Gut, also anhand von der Textlesung, die gerade eben gelesen wurde, entnehmen wir, wie auch an anderen Stellen im Hebräerbrief, dass Paulus oder eben der Schreiber vom Hebräerbrief, ich gehe davon aus, dass es Paulus ist, sich Sorgen machte. Sich Sorgen machte um die Hebräer, die er mit dieser Predigt oder mit diesem Brief erreichen will, weil sie, der Text sagt es, im Hören träge geworden sind. Gemäß Paulus sollten sie eigentlich schon Lehrer sein in ihrer Entwicklung, sind aber immer noch eigentlich Säuglinge, die Milch nötig haben. Und in diesem Bild weiterdenkend definiert Paulus Gläubige, die Milch brauchen, so wie das im Text gesagt wurde, als der richtigen Rede unkundig oder unmündig. Während solche, die feste Speise vertragen, diejenigen sind, die, und so der Text, infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung von Gutem und Bösem. Was genau aber jetzt die Milch ist und was die feste Speise ist, scheint Paulus in Hebräer 6 ab Vers 1 klar zu machen. Ich habe das hier auf den Folien, aber ihr könnt es gerne auch in euren Bibeln mitlesen. Hier sagt er nämlich in Vers 1 von Kapitel 6, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegungen, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Also, was ist die Milch? Ist es nicht laut diesem Text das Wort vom Anfang von Christus? Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott? Lehre von Waschungen und Handauflegung? Totenauferstehung und ewiges Gericht? Ist nicht das das, was Paulus hier als Milch bezeichnet? Weil das sollen wir ja jetzt nicht mehr noch einmal durchgehen. Was ist nun die feste Speise? Ist es nicht laut Text das Zuwenden zur vollen Reife von Christus? Ein tiefes Verständnis über Jesus Christus ist nach meinem Verständnis, so lese ich den Text, ich kann hier auch korrigiert werden, die feste Speise für Paulus, wer Jesus Christus in seiner Fülle ist. Und ich bin froh zu sehen, dass die Lektion diese verschiedensten Funktionen, die diese Fülle von Jesus Christus ausmachen, behandelt. Stellt euch also durchaus in diesem Viertel auf eine Portion feste Speise ein, wenn ihr die Lektion macht. Es wird hier gute geistliche Nahrung drin sein. Dass Jesus Christus im Zentrum des Hebräerbriefs steht, wird gleich vom ersten Moment an klar. Wie wir in der nächsten Woche, und ihr werdet euch nächste Woche mit diesen vier Versen, worüber ich jetzt predige, auch in der Lektion auseinandersetzen. Aber ich glaube, ich setze ein paar andere Schwerpunkte wie die Lektion. Von dem her wird der nächste Woche durchaus derjenige, der die Saalklasse hat, noch etwas zu erzählen haben. Das wird kein Problem sein. Aber der erste Satz oder eben die ersten vier Verse vom Hebräerbrief, das ist ein Satz. Man könnte meinen, Paulus ist ein Deutscher, weil er so lange Sätze macht. Ja. Aber im Griechischen konnte man das auch machen. Und dieser erste Satz, dieser einzige Satz in diesen ersten vier Versen ist ein Kunstwerk. Es ist einer der schönsten Sätze im ganzen Neuen Testament, da sind sich die Theologen einig. Und da möchte ich mit euch das jetzt etwas auseinandernehmen, diese ersten vier Versen. Ich habe dabei drei Ziele. Das erste ist einfach mal die Aussage vom Hebräer 1, 1 bis 4 zu analysieren. Und glaub mir, das braucht etwas Zeit. Ja, das ist nämlich wirklich ein Kunstwerk. Wir wollen dieses Kunstwerk etwas sehen. Ich möchte euch das etwas näher bringen können. Mal schauen, ob es mir gelingt. Dann möchte ich als Teil davon auch Gedankenanstöße teilen mit euch über die Art und Weise, wie Gott sich uns gegenüber offenbart. Weil da ist durchaus auch einiges in diesem Text drin. Und ich glaube, das ist nicht unwichtig für unsere Zeit heute. Wie offenbart sich Gott uns? Und als drittes möchte ich auf dieses christozentrierte Studium des Hebräerbriefs einstimmen. Weil wir sind doch noch am Anfang vom Viertel. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns auch mal mit diesen ersten vier Versen auseinandersetzen, damit ihr seht, hey, da kommt noch einiges im Viertel auf uns zu, was spannend ist. Ihr könnt jetzt gerne zum Anfang vom Hebräerbrief gehen und wir werden da auch bleiben. Hebräer 1, die Verse 1 bis 2. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Dieser Anfang wird oft auch mit der 5. Sinfonie von Beethoven verglichen. Da, 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 da. Ja, also das geht gleich los. Wir sind hier gleich im Konzert drin beim Hebräerbrief. Das Subjekt, alles, also die handelnde Person in diesem Vers ist Gott. Wenn wir uns die ersten zwei Verse anschauen, dann wird klar, was macht Gott? Gott redet. Er redet einmal und zweimal eigentlich. Der Hauptsatz ist aber im zweiten Vers. Er hat geredet. Hier möchte ich kurz innehalten. An was erinnert euch das, wenn Gott redet? An die Schöpfung? Wir haben das vorher schon etwas besprochen in der Saalklasse hier. Gott spricht durch sein Wort. Und ich glaube, dass mit Jesus Christus, mit dieser Neuschöpfung, die mit Jesus Christus zusammenhängt, eben auch das ausgedrückt wird, dass Gott nochmal redet. Nochmal durch Jesus Christus, dieses Wort Gottes, das lebendig wurde, dass dieser Aspekt durchaus mit Jesus Christus sehr eng verknüpft ist und auch im Hebräerbrief durchaus vorhanden ist. Aber es gibt zwei Worte für Reden oder Sprechen, so wie es auch im Deutschen zwei gibt. Und Paulus verwendet hier nicht das gleiche Wort, wie Gott sprach im 1. Mose. Er verwendet hier ein anderes Wort. Das Wort, das nämlich bei der Schöpfung verwendet wird, sprechen, ist ein Wort, wo es vor allem um den Inhalt geht. Und wir haben das gesehen auch in den Versen 5 bis 14 in der Lektion. Für diejenigen, die nicht hier in der Lektion waren, die können das auch nochmal nachschauen. Im Rest vom Kapitel 1 wird dieses Sprechen verwendet. Und da geht es um den Inhalt dieser Zitate, wo Gott spricht. Aber hier in den ersten vier Versen geht es um ein Reden. Und Reden, da ist nicht so sehr der Inhalt wichtig, sondern einfach nur, dass Gott sich mitteilt. Er redet mit uns. Hier ist der Akt vom Reden im Zentrum. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Paulus dieses Wort verwendet. Auch wenn zur Zeit von Paulus diese zwei Worte durchaus zum Teil auch als gleichwertig verwendet wurden, austauschbar waren, glaube ich trotzdem, dass hier vielleicht Paulus in den ersten vier Versen einfach mal herausstellen will, Gott redet mit uns. Und nachher kommt dieser ganze Inhalt in den nächsten Versen. Ist das wichtig, dass Gott mit uns redet? Ist das von Bedeutung? Ich denke schon. Unser allmächtiger Schöpfer, von dem wir als Menschen uns abgewendet haben, teilt sich uns mit. Er ist interessiert, mit uns zu reden. Könnte er sich nicht einfach abwenden? Nein, das tut er nicht. Er redet. Zeigt nicht allein schon dieser Akt Gottes, wie viel wir ihm bedeuten? Gott redet mit uns. Und ich glaube, das ist, was Paulus hier in den ersten Versen vom Hebräerbrief betonen will. Ich glaube, der Anklang an die Schöpfung kann durchaus da sein, aber ich glaube, der ist nicht von höchster Wichtigkeit. Es geht in diesen ersten vier Versen mal darum, Gott redet mit uns. Im ersten Vers haben wir dann im Griechischen einen Nebensatz. Das ist hier mal unterstrichen dargestellt. Und auch in diesem Satz, in diesem Nebensatz, da redet Gott. Das Gerüst vom Satz ist also, nachdem Gott geredet hat, redet er. Ist das ein Kunstwerk? Soweit vielleicht noch nicht. Aber ich werde euch gleich zeigen, was vor allem auch noch als Kunstwerk gesehen wird. Die restlichen Worte, die im Vers 1, die hier unterstrichen sind, sind alles Worte, die im Griechischen mit dem Buchstaben P anfangen. Ich glaube, das ist kein Zufall. Es kommt hier ein P nach dem anderen. Wenn das eine Predigt ist, ja, dann kann das durchaus gewirkt haben auf die Leute, wenn er anfängt und jedes Wort fängt mit dem, oder jedes wichtige Wort fängt mit demselben Buchstaben an. Und diese Worte, die wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Er beschreibt nämlich, zu wem Gott redet. Nämlich zu den Vätern, zu den Patrasin. Im Griechischen. Und ich glaube, mit Vätern meint Paulus die Vorfahren der Juden, ja, die Väter, die Patriarchen oder auch die Propheten später oder diejenigen, die die Vorfahren waren von den Juden. Aber weiter macht Paulus auch klar, durch wen Gott mit den Vätern sprach, nämlich mit den Propheten. Und das ist dasselbe Wort, auch im Griechischen wieder ein Wort mit P. Also Väter, Propheten. Und in den weiteren Worten, die noch unterstrichen sind, beschreibt nun Paulus, wie Gott zu den Vätern durch die Propheten geredet hat. Diese drei Adverben, diese drei beschreibenden Worten, wollen wir uns jetzt doch auch noch mal etwas genauer anschauen. Das erste Wort ist Polymeros. Das kennen wir von den Polymeren. in der Materialkunde. Ich habe gehofft, Aljoscha ist heute hier, hätte vielleicht genickt hinten. Mal schauen, ob jetzt jemand nickt, wenn ich da sage, was das bedeutet. Polymere sind nämlich Materialien, die aus Makromolekülen, also aus großen Atomverbindungen bestehen. Das ist ein Polymer. Warum verwendet Paulus so ein Wort für die Kommunikation Gottes mit uns Menschen? Die Offenbarung ist also, hier steht vielfältig, ich würde es übersetzen mit vielteilig. Das Wort gibt es, glaube ich, nicht im Deutschen, aber es zeigt, was es gemeint ist. Aus vielen Teilen bestehend. Die Offenbarung besteht aus vielen Teilen über die Geschichte verteilt und bildet trotzdem, so wie ein Polymer, eine Einheit. Wir könnten das auch die fortlaufende Offenbarung nennen. Mit der Bibel haben wir diese Gottesoffenbarung in der Hand, die aus vielen Teilen besteht. Die Bibel ist ja eigentlich nicht ein Buch, sondern eine Bibliothek. Wir haben 66 Bücher von verschiedensten Menschen geschrieben, über einen Zeitraum von 1500 Jahren verteilt, die in verschiedenen Ländern gewohnt haben, in verschiedenen Kulturen zu Hause waren, die zu verschiedenen Epochen gelebt haben. Und jeder trug seinen Teil dazu bei. Und ich glaube, es ist gleichzeitig nicht falsch, wenn wir von der Bibel nicht als Schriftensammlung reden, sondern als Buch, weil es ist eine Einheit. Auch wenn die Offenbarung Gottes vielteilig war, wie wir das in den verschiedenen Schriften der Bibel sehen, ist doch die Offenbarung Gottes von einem Gott, der sich uns mitteilt, der mit uns redet. Und wir als Adventgemeinde, wir gehen, ich glaube das durchaus aus meiner Sicht zu Recht, noch einen Schritt weiter, indem wir auch Ellen White als Prophetin zu diesem Polymer der Offenbarung Gottes dazu nehmen. Das zweite Wort ist Polytropos. Wieder ein Wort, das so anfängt. Und Gott hat nicht nur in verschiedenen Teilen sich uns offenbart, sondern eben auch, wie das hier steht, in vielerlei Weise. Dieses unscheinbare Wort ist gar nicht so ohne. Das ist von höchster Wichtigkeit. Es zeigt uns, dass Gott verschiedene Kanäle braucht, um sich den Propheten und durch sie uns Menschen mitzuteilen. Aus der Bibel wissen wir, dass Gott im Falle der 10 Gebote mit seiner eigenen Hand sich uns mitgeteilt hat. Er hat die Worte selber geschrieben, mit seiner Hand. Wir wissen aber auch, dass Mose von Angesicht zu Angesicht mit Gott redete, so wie ein Freund. Auch da fand Offenbarung Gottes statt. Wir wissen von Visionen, wo Propheten Träume haben, etwas sehen und dann das den Menschen weitergeben. Herbert Douglas, ein Adventgeschichtler, unterscheidet allein bei Ellen White zwischen 9 verschiedenen Visionen, Arten von Visionen, die sie hatte. Ich nenne ein paar Beispiele. Sie hatte zum Beispiel eine Vision, die sich anfühlte, als wäre sie Teil vom Erlebnis. Sie hat miterlebt, wie etwas stattgefunden hat. Das haben wir vielleicht in unseren Träumen manchmal auch, dass wir denken, okay, wir sind wirklich dabei. Ja? Aber das war bei ihr möglich, dass sie Teil des Erlebnisses war, das in dieser Vision für sie stattgefunden hat. Es gab aber auch die Möglichkeit, dass sie eher wie eine passive Zuschauerin war von einem prophetischen Panorama, das vor ihr abgespielt wurde. Und sie durfte das einfach, vielleicht vergleichbar mit einem Film, einfach zuschauen und durfte nachher das weitergeben den Menschen. Weiter gibt es noch aber auch so, dass sie zum Beispiel Einblick gekriegt hat, wie eine versteckte Kamera in Situationen, wo sie zum Beispiel plötzlich zuschauen konnte, wie in einem Ausschuss verschiedene Entscheidungen getroffen wurden. Oder wie in einer Familie eine Situation gehalten wurde, wo sie wie eine versteckte Kamera Einsicht kriegt. Das sind verschiedene Arten, wie Gott sich mitteilt. Alleine im Visionsaspekt. Ja. Wir wissen aber auch von Auditionen. Also wo die Menschen, wo die Propheten etwas hören und dann das Gehörte den Menschen wiedergeben sollen. In all diesen Fällen war der Prophet gefordert, das Gesehene, das Gespürte, das Erlebte, das Gehörte unter der Führung vom Heiligen Geist den Menschen zu kommunizieren. Und als Theologe beobachte ich immer wieder, wie diese Vielfalt in Gottes Wegen sich zu offenbaren, für uns Menschen zu einer Herausforderung wird. Und ich glaube, es liegt oft daran, dass wir ein zu starres Verständnis haben von Offenbarung oder auch von dieser Inspiration. Dennis Kaiser, mein Studienkollege, der mittlerweile Professor für Adventgeschichte und Ellen White-Studien ist an der Andrews-Universität, hat in seiner Doktorarbeit sich mit dieser Inspiration auseinandergesetzt bei Ellen White. Und ich glaube, Ellen White gibt uns da einen Einblick, wie eben diese Inspiration auch stattfinden kann. Und er beschreibt in seiner Dissertation Folgendes. Ich glaube, das trifft diese Vielteiligkeit und diese Vielfältigkeit oder diese vielerlei Weise durchaus sehr gut. Er schreibt hier in seiner Dissertation: Manchmal berichtete Ellen White den Anwesenden kurz danach mündlich über die Vision. Doch oft dauerte es Wochen, Monate oder sogar Jahre, bis sie die Einzelheiten und Anliegen einer bestimmten Vision niederschrieb. Sie betonte ferner, dass sie auf den Heiligen Geist angewiesen sei, um die Einzelheiten der jeweiligen Visionen und Träume in ihrem Gedächtnis wieder aufleben zu lassen, da sie sich gewöhnlich nicht klar an jedes Detail erinnern könne. Sie meinte, sie sei im Allgemeinen auf sich selbst gestellt, um die offenbarten Szenen und eingeprägten Gedanken in Worte zu fassen oder zu kleiden. Das ist übersetzt mit einer Übersetzungsmaschine. Ihre Worte auf Fragen zu ihren Zeugenaussagen über Frauenkleider im Jahr 1867 veranschaulicht diese Erfahrung. Ich habe hier die Details nicht mehr ganz im Kopf. Dennis hat mir das mal einfach so erzählt an einem Sabbatnachmittag. Und zwar ging es darum, dass Ellen White gesehen hat, was die ideale Länge der Kleider für die Frau ist. Und sie wurde immer wieder darauf angesprochen und sie hat an verschiedenen Orten in ihren Schriften diese Länge vom idealen Kleid der Frau unterschiedlich erklärt. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sie es einmal im Verhältnis zum Knöchel oder einmal im Verhältnis zum Boden erklärt. Und das sind dann unterschiedliche Maße. Und da waren dann die Geschwister etwas nervös, weil sie wollten ja genau die richtige ideale Länge vom Frauenkleid wissen. Ja? Und dann haben sie gesagt, wie kommst du, dass du unterschiedliche Sachen, widersprichst du dir selber? Und sagt, nein, ich habe einfach nur ein Bild gesehen. Und ich versuche das in meinen Worten zu erklären. Und wenn ich gefragt wurde, habe ich das erklärt. Und manchmal habe ich es einfach im Verhältnis zum Boden gesagt, manchmal im Verhältnis zum Knöchel. Es geht hier um ein Prinzip, es geht hier nicht um die exakte Länge. Ja? Und da sagt sie dann eben auch anhand von dieser Erfahrung sagt sie, als man ihr drei Gruppen von Frauen mit unterschiedlich langen Kleidern zeigte, blieb es ihr überlassen, die Länge des richtigen Kleides in ihrer eigenen Sprache so gut wie möglich zu beschreiben. Die Tatsache, dass sie bei verschiedenen Gelegenheiten nicht immer genau dasselbe Maß verwendete, um dieselbe Idee zu beschreiben, ist ein Hinweis auf eben diese oben genannte Erfahrung, dass sie beim Ausdruck auf ihre eigene Sprache sich verlassen musste und Gott einfach geführt hat. Weiter sagt sie, abgesehen von ihrer allgemeinen Erfahrung, Szenen und Ideen in ihren eigenen Sprache auszudrücken und zu kleiden, hörte und rezitierte sie manchmal von einem Engel gesprochene Worte. Das ist ein Unterschied. Ja? Hier sagt sie wirklich den Wortlaut, den der Engel ihr gesagt hat. Und wenn sie das macht, hat sie immer in Anführungszeichen gesetzt, was sie genau wiedergegeben hat. Ja? So können wir also auch unterscheiden, was hat jetzt wirklich der Engel gesagt, wortwörtlich, und was sind ihre eigenen Worte. Ihrer Ansicht nach wirkte die Inspiration auf ihren Geist so, dass sie Gedankenszenen und manchmal auch Worte vorgab, also die Inspiration gab diese Gedanken, diese Szenen vor, ohne ihre Sprachwahl zu beeinflussen. Sie gab zu, dass das Verfassen grammatikalisch und orthografisch korrekter Sätze keine natürliche Fähigkeit für sie war. Wir erinnern uns daran, Ellen White hatte sehr wenig Schulbildung. Sie war sich sehr bewusst, dass sie literarische Assistenten brauchte. Sie hatte Sekretärinnen, die besser schreiben konnten wie sie. Und die brauchte sie, um ihre Manuskripte für die Veröffentlichung vorzubereiten. Weitz' Erfahrung mit dem Ausdruck ihrer Idee und Ansichten in ihrer Sprache lässt vermuten, dass es Gott in erster Linie darum geht, eine Botschaft in verständlicher Form an die Zielgruppe zu übermitteln und nicht so sehr darum, eine perfekte Grammatik und Rechtschreibung zu gewährleisten. Das ist Gott nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Botschaft ankommt. Und ich glaube, wir sehen Ähnliches auch in der Bibel. In manchen Briefen von Paulus steht hinten, ich, Tertius, habe diesen Brief geschrieben. Ja, die Ideen sind von Paulus. Paulus hat ihm gesagt, schreib das und das und das. Aber vielleicht hat er gerade keine Zeit gehabt. Vielleicht war Paulus ein scharfer Denker, aber nicht ein scharfer Schreiber. Und so hat er seine Leute, die ihm das geschrieben haben. Ist es deshalb jetzt nicht mehr inspiriert? Blödsinn. Es ist inspiriert. Gott hat Interesse. Gott verwendet den Propheten, gibt die Konzepte, die Szenen, die Bilder ein. Aber der Prophet kommuniziert das nachher. Ob er oder sie selber das tut oder jemand beizieht, der ihr oder ihm hilft, das spielt keine Rolle. Es ist also durchaus etwas komplexer, wie das Ganze abläuft, wie Gott sich mitteilt, uns Menschen. Dieses Beispiel von Ellen White zeigt uns, wie die Vielteiligkeit und die in vielerlei Weise von Gottes Offenbarung dazu führt, dass es durchaus möglich ist, dass wir von gleichen Szenen unterschiedliche Berichte zur Verfügung haben. Ich denke da zum Beispiel an den Tempel. Bei Hesekiel, der sieht den himmlischen Tempel, aber auch Johannes in der Offenbarung sieht den himmlischen Thronsaal. Und diese Berichte, die stimmen nicht eins zu eins überein, aber die sind auch nicht so sehr unterschiedlich, dass man sagen muss, hey, das ist hier ein Versehen. Wir müssen daran denken, dass Offenbarung immer auch eine Zusammenarbeit ist zwischen Gott und einer Vielzahl von Menschen. Wenn wir die Überzeugung haben, dass die Bibel immer klar und vor allem im Detail einheitlich sein muss, dann werden wir wegen der Bandbreite von Gottes Offenbarungsmöglichkeiten und seiner Zusammenarbeit mit Menschen beim genauen Lesen der Bibel in Verunsicherung geraten. Dann werden wir irgendwann mal große Fragezeichen haben. Wenn wir an die Bibel herangehen und sagen, hier muss alles eins zu eins übereinstimmen, jedes Detail, dann werdet ihr enttäuscht werden, kann ich euch heute schon sagen, weil es stimmt nicht alles immer im kleinsten Detail überein. Aber, und das ist mir wichtig, aus akzeptablen und erklärbaren Unterschieden, die gibt es. Aber wenn wir das Gefühl haben, es muss einheitlich sein, werden daraus eben plötzlich Widersprüche, die schließlich dazu führen, dass der Glauben verloren geht. Und das ist unnötig, das ist schlicht und einfach ein Fehler, der dann bei Gott gesucht wird, aber der eigentlich bei uns liegt, weil wir ein zu starres Verständnis haben, wie Gott mit uns redet. Gott redet mit uns in vielen Teilen und auf unterschiedlichste Art und Weise. Und das kann durchaus komplex sein und da kann es Unterschiede, feine Unterschiede geben in den Details, aber das heißt nicht, dass es nicht von derselben Quelle ist und dass nicht dieselbe Szene gezeigt wurde. Noch einmal angewendet auf die Bibel und Ellen White. Warum kann Ellen White in ihren Schriften so viel ausführlicher über die Umstände von damals beschreiben? Ich kann mich erinnern an Tea Time. Wir haben 1. Mose 1, Kapitel 1 und 2 über den Garten Eden uns damit beschäftigt. Und dann kommt ein Jugendlicher und bringt Informationen rein von Patriarchen und Propheten oder wie alles begann heute. Und das geht weit über die Informationen in der Bibel hinaus. Und da stellt sich die Frage, woher weiß Ellen White das? Ist sie deshalb keine Prophetin, weil sie die Bibel verlässt und uns Info gibt, die wir gar nicht nachprüfen können? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eher möglich, dass Mose und Ellen White dasselbe Bild gesehen haben, nämlich den Garten Eden. Und Moses, der nicht so viel Schreibmaterial hat, hält sich kurz und beschränkt sich auf die wichtigste Absicht, die Gott ihm mitgegeben hat, währenddem Ellen White als US-amerikanische Frau im 19. Jahrhundert, wo Schreibmaterial durchaus massenhaft zur Verfügung war, sich etwas mehr mit den Details befasst. Und vielleicht dann diese überladenen Traubenstöcke, die da waren, unter denen Adam und Eva lag, sie hat das angesprochen. Und sie dachte, das muss rein. Sie hat diese Szene gesehen. Mose hat das vielleicht auch gesehen, aber für ihn war das nicht das, was jetzt unbedingt gesagt werden musste. Ja? Und ich glaube, so können wir durchaus auch diese leichten Unterschiede oder eben diese, ja doch, ich würde es Unterschiede nennen in den Berichterstattungen, erklären. Das ist nicht zwingend ein Problem. Das sind keine Widersprüche in dem Sinn. Kommen wir noch auf das dritte Wort. Und das fängt an wieder mit einem P und heißt im Griechischen Palai, ehemals. Und beschreibt einen zeitlichen Aspekt. Gott redete ehemals zu den Vätern durch die Propheten. Dieses beschreibende Wort lässt den Vergleich nun zu mit Gottes Rede in Vers 2. Ehemals sprach Gott durch die Propheten zu unseren Vätern, aber am Ende dieser Tage zu uns durch den Sohn oder im Sohn. Durch den Sohn ist eigentlich besser. Es wird nämlich hier beschrieben, dass Gott in diesen letzten Tagen redete. Und auf das geht die Lektion noch etwas genauer ein. Auf was es mir hier ankommt, ist, wir haben hier einen qualitativen Unterschied zwischen dieser Offenbarung Gottes. Paulus redet hier von uns, von den Hebräern, seinen Adressaten und ihm selbst, zu denen Gott geredet hat, durch seinen Sohn. Hier ist die Offenbarung Gottes direkt. Währenddem über die Väter, durch die Propheten, da sind x Zwischenglieder. Aber nein, jetzt, in diesen letzten Tagen, da spricht Gott direkt durch seinen Sohn, durch Gott selbst, zu uns. Warum schätzte Paulus die Reden Gottes durch seinen Sohn von einer so höheren Qualität ein? Ich glaube, es gibt hier zwei Gründe. Erstens, mit der Menschwerdung von Jesus Christus fanden nämlich sämtliche alttestamentliche Prophezeiungen auf den Messias hin ihre Erfüllung. Was über Jahrhunderte vorhergesagt wurde, wurde nun endlich sichtbar, hörbar, spürbar in Jesus Christus. Der Erlösungsplan wurde gültig und wirksam durch den Erfolg von Jesus Christus auf dieser Welt. Und ich glaube, dieser Punkt ist für uns heute nach wie vor von höchster Bedeutung. In Jesus Christus verstehen wir das Alte Testament in seiner Fülle. Zweitens glaube ich, dass für Paulus die zeitliche Nähe zum Leben Jesus durchaus als Gewinn betrachtet wurde. Die alttestamentlichen Propheten waren auch für einen Paulus schon mehrere Jahrhunderte in der Vergangenheit. Paulus selbst kannte aber noch die Jünger, konnte mit ihnen reden, wie sie Jesus als Mensch erlebt haben. Er konnte sie nachfragen. Wir wissen nicht, ob Paulus Jesus selber begegnet ist. Möglich ist es, wir wissen es nicht. Aber er ging sicher hin und hat sich erkundigt. Er hat sich bei Petrus erkundigt, er hat sich bei Johannes erkundigt. Das wissen wir aus den Schriften. Es gibt sogar auch Worte von Jesus Christus, die überliefert sind, wo kein Evangelist sie erwähnt, aber Paulus hat sie. Das heißt, er hat Wissen gehabt, das über unser Wissen hinausgeht. Für uns heute ist dieser Punkt leider nicht mehr ganz so genau gleich wertvoll. Jesus Christus liegt für uns auch schon Jahrhunderte zurück. Und wir sind wiederum abhängig von einer Handvoll Schriften, um das Leben von Jesus Christus wirklich zu verstehen. Und deshalb müssen wir durchaus auch die Umwelt von damals versuchen zu verstehen, damit wir die Worte und die Taten von Jesus Christus besser verstehen können. Ist Jesus Christus also immer noch die bessere Offenbarung? Ja, absolut. Weil auch wir 2000 Jahre später nach wie vor durch das Leben von Jesus Christus die Erfüllung vom Alten Testament besser verstehen können. Absolut, weil in Jesus Christus wurde Gott Mensch. Und das ist immer noch etwas Einzigartiges. Aber dieser Vorteil von der zeitlichen Nähe, die Paulus damals hatte, das ist für uns heute sicher nicht mehr im gleichen Sinn, wie das damals der Fall war. Und in den nächsten Aussagen möchten wir noch etwas hineinblicken über diese, und eine Idee kriegen über diese Tiefen von Jesus Christus. Die klingt nämlich Paulus jetzt ein bisschen an. Das erste ist, was er sagt im Hebräer 1, 2b, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Das steht als erstes über Jesus Christus. Das ist ein Zitat von Psalm, aber es klingt an als an den Psalmschreiber. Der Psalmschreiber hat das noch in der Zukunft gesehen. Paulus sieht das in der Vergangenheit. Und das lässt uns natürlich fragen, ja, okay, was ist dazwischen passiert? Was ist zwischen Psalmschreiber und Paulus passiert, dass er der Erbe aller Dinge eingesetzt wird und jetzt zum Erben aller Dinge eingesetzt hat? Und ich glaube, das ist klar, dazwischen ist die Menschwerdung Jesu Christi, sein Tod und seine Auferstehung, durch die Jesus Christus eben der Erbe dieser Welt oder der Erbe aller Dinge werden konnte. Als weiteres steht, durch den er auch die Welten gemacht hat. Gott schuf durch seinen Sohn, Jesus Christus, das Universum. Hier wird eine erste Idee über die Präexistenz von Jesus Christus klar. Jesus gab es schon, bevor er Mensch wurde. Er schuf nämlich das ganze Universum. Der Sohn ist kein Geschöpf. Der Sohn ist Schöpfer. Und zu Beginn von Vers 3 wechselt dann das Subjekt von Gott zu seinem Sohn. Hier steht, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Der Hauptsatz hier wiederum ist, dass Jesus sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt hat. Auch das ist ein Anklang wieder an Psalm. Die Aussage spricht von der Erhöhung Jesu Christi auf den Thron Gottes im Himmel, nach seiner Erniedrigung am Kreuz. Wir haben diese Kurve. Zuerst die Erniedrigung ans Kreuz, nachher die Erhöhung auf den Thron Gottes. Und das wird klar aus dem Ende von Vers 3, weil da folgt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Das war, für was Jesus Christus auf die Welt kam, um die Reinigung von den Sünden zu bewirken. Die Rückkehr auf den Thron Gottes nach Jesu Menschwerdung lässt ihn eben der Schöpfer selbst in Vers 4 größer erscheinen als alle Engel, die ja eben Teil von der Schöpfung waren. Und dann kommen diese Verse, die wir in der Lektion etwas genauer angeschaut haben, wo Paulus diese Behauptung untermauert mit alttestamentlichen Zitaten. Aber zu Beginn, in Kapitel 3, sind noch zwei Aussagen, die wir noch etwas genauer anschauen müssen. Dann sind wir dann gleich zu Ende. Zum einen die Aussage, dass der Sohn die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck, oder man könnte auch sagen, die exakte Repräsentation seines Wesens ist. Betrachtet man die griechische Verbform hier, dieses ist, kombiniert mit dem Inhalt, wird klar, dass Paulus hier Gott Vater und Gott Sohn als identisch ausdrückt. Hier wird ganz klar die Göttlichkeit von Jesus zum Ausdruck gebracht. Die zweite Aussage zeigt die Macht seines Wortes, denn durch die Kraft seines Wortes trägt und erhält der Sohn alle Dinge. Und es ist dieses Wort, was die Neuschöpfung macht, was wiederum schöpft in Jesus Christus und uns eine Perspektive und eine Hoffnung gibt. Merkt ihr, diese ganze Information, die ich jetzt versucht habe, etwas auszupacken, die packt Paulus in einen Satz. Diese ganze Information über, wie Gott sich offenbart, wer Jesus Christus ist, ist alles in einem Satz zu Beginn vom Hebräerbrief. Und danach wird er diese Aussagen auspacken. Er wird sie füllen in einer Tiefe, wo eben dann feste Speise wird und nicht mehr nur Milch ist. Ich möchte nochmal zusammenfassen, weil es doch einiges war heute. Im Hebräer 1, die ersten zwei Verse, wird klar, dass Jesus die bessere Offenbarung ist. Durch Jesus redet Gott direkt zu Paulus und seine Adressaten. Viele von ihnen kannten noch Augenzeugen und waren nahe am Leben Jesu. Gleichzeitig erfüllte sich in den Worten und Taten von Jesus Christus das, worauf das Alte Testament schon hingewiesen hat. Diese Erfüllung ist von qualitativer Überlegenheit zu den Propheten. Wir haben auch da gesehen, dass Gott durch die Propheten in vielerlei Teile und in vielerlei Weise sich mitgeteilt hat. Und das bringt durchaus seine Herausforderungen mit sich. Wenn wir uns deren bewusst sind, aber können wir durchaus die manchmal entstehenden Unterschiede einfach erklären und müssen sie nicht als Widersprüche nehmen. Weiter erfahren wir, dass Jesus der Schöpfer und der Erhalter des Universums ist. Das beschreibt Jesus vor seiner Menschwerdung. Das Erhalten ist auch nach der Menschwerdung, aber der Schöpfungsakt von Jesus Christus ist vor seiner Menschwerdung. Weiter sehen wir, dass Jesus das Sündenproblem gelöst hat. Das beschreibt Jesus während seiner Menschwerdung. Und dann Jesus, der Erbe wurde und sich zurechtmäßig zu Rechten Gottes auf den Thron gesetzt hat. Das ist nach der Menschwerdung. Wir sehen, Paulus bespricht im Hebräerbrief Jesus vor der Menschwerdung, während der Menschwerdung, aber vor allem auch nach der Menschwerdung. Und daraus wurde ganz klar, Jesus ist Gott. Jesus ist ein Schöpfergott und kein Geschöpf. Und das ist ein wichtiger Unterschied für die Menschen, die dachten, dass Jesus vielleicht einfach nur ein Mensch ist. Und gegen das möchte sich Paulus wenden. Ohne Jesu Menschwerdung gäbe es für diesen Planeten keine Hoffnung auf Erlösung. Wir tun also gut daran, wenn wir uns mit den Worten und Taten von Jesus Christus auseinandersetzen. Auch wenn wir als Gemeinde im Großen und Ganzen das tun, haben wir doch auch unsere Herausforderungen mit diesem Thema. Ich nenne es beim Namen. Am linken Spektrum unserer Gemeinde wird Jesus zu einem alles tolerierenden Buddy gemacht. Das ermutigt uns nicht, unsere Lebensführung mit seiner Hilfe ihm ähnlicher zu gestalten. Das nennen wir Heiligung. Ich glaube, Heiligung ist ein wichtiger Aspekt im Leben von eines Christen. Wir sollen Jesus Christus ähnlicher werden. Wir sollen uns mit unseren Sünden auseinandersetzen und mit Hilfe Gottes sie auch überwinden. Das ist der Anspruch von der Bibel. Wir können nicht einfach Jesus Christus als alles tolerierenden Freund darstellen. Das würde nicht dem biblischen Bild entsprechen. Aber am gegenüberliegenden Spektrum unserer Gemeinde wird Jesus zu einem erreichbaren Vorbild gemacht. Was meine ich damit? Wir können ihn mit seiner Hilfe schon jetzt auf dieser Welt zu 100% nachahmen. In anderen Worten, wir können sündlos werden mit der Hilfe von Jesus Christus auf dieser Welt. Diese Sichtweise liegt aus meiner Sicht ein unbiblisches Verständnis unserer Sündhaftigkeit zugrunde. Wir können unsere sündige Natur nicht vollständig überwinden, solange wir noch diesen Körper auf dieser Welt haben. Jesus Christus wird uns aber bei der Wiederkunft körperlich verändern. Und dann fängt ein sündloses, ein Leben ohne sündhafte Natur an. Vorher aus meiner Sicht nicht. Es ist nur ein kleiner Schritt von dieser Sichtweise. Und diese Sichtweise ist verbreitet in den im rechten Spektrum unserer Gemeinde, ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt, Jesus Christus zu einem Geschöpf zu machen. Dass Jesus Christus eben geschaffen wurde, dass er gezeugt wurde im Sinne einer Geburt. Dass Gott oder Jesus Christus eben aus Gott, dem Vater, entstanden ist. Somit einen Ursprung hat und im eigentlichen Sinne ein Geschöpf ist. Manche, die Jesus in dieser nachahmbaren Vorbildfunktion verstehen, rutschen unbewusst, glaube ich, relativ schnell in ein antitrinitarisches Verständnis hinein, dass Jesus nicht Gott ist in seiner Fülle. Und sie lehnen damit die Göttlichkeit von Jesus ab und die Erlösung wird zu einer menschlichen Geschichte. Und das ist aus meiner Sicht gefährlich. Dieser Teil in unserer Gemeinde erlebt aber auch durchaus Zuwachs. Ihr seht also, wir haben unsere Herausforderungen mit unserem Verständnis von Jesus Christus, auf der linken wie auf der rechten Seite. Und ich glaube, deshalb ist es kein Zufall, dass Paulus sagt im Hebräer 5, 11 bis 14 in der Textlesung, dass diejenigen, die feste Speise vertragen, also wirklich Jesus Christus in seiner Tiefe verstehen, dass die fähig sind, durch Übung Gutes vom Bösen zu unterscheiden. Dazu sind wir aufgefordert. Die feste Speise definiert er als gereiftes Verständnis über Jesus Christus. Ich wünsche euch, liebe Geschwister und Freunde, dass ihr durch euer Studium in diesem Viertel am Hebräerbrief etwas feste Speise zu euch nehmen könnt. Dass euer Verständnis über Jesus Christus, wer er ist, was er gemacht hat für uns, dass das wachsen kann. Amen.